Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falsche Zeit, falscher Ort, der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Ich bin Max.
Und ich bin Hans.
Und wir haben ja sehr lange schon keinen Fall mehr über Flugzeuge gemacht. Wir haben es am Anfang, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Wir haben ein bisschen sehr viele Flugzeugunglücke besprochen. Es ist halt auch so eine Leidenschaft von uns, also so Luftfahrt allgemein und Flugzeuge und Flughäfen. Und deshalb dachten wir, wir machen jetzt heute mal wieder ein Flugzeugfall. Und wenn wir schon was über Flugzeuge machen, dann machen wir quasi so eine Spezialfolge, oder? Kann man sagen?
Würde ich schon sagen. Wir schauen uns nämlich heute nicht nur einen einzigen Fall an, sondern wir machen heute, ja, so ein bisschen. Ich hoffe, dass jetzt nicht ganz viele direkt aufhören zuzuhören, aber ich würde sagen, wir machen so eine kleine Geschichtsstunde zurück zu den Anfängen der Luftfahrt und den, ja, Unglücken, die es damals gab.
Das ist ja so eine Leidenschaft von dir, diese Beginn der Luftfahrt, dieses ganz frühe Fliegen.
Ja, auf jeden Fall. Also einmal das insgesamt, natürlich überhaupt so mit Geschichte kriegst du mich eigentlich immer auch gerne nochmal. Weißt du, was ich richtig toll finde? In der Wikipedia-App, da gibt es immer eine Sektion, was heute vor x Jahren passiert ist. Und dann zeigt Wikipedia dir quasi alle, alle Ereignisse, die an diesem heutigen Tag aber in der Vergangenheit passiert sind. Das ist eines meiner liebsten Hobbys, mir diese Sektion anzuschauen. Jeden Tag was Neues natürlich. Und du kannst natürlich dann dank Wikipedia, kannst irgendwie hunderte, tausende Jahre in der Vergangenheit zurückgehen. Und finde ich, weiß ich nicht, mich macht das unglaublich glücklich, mir das so durchzulesen und da Sachen zu lesen. Deswegen dachte ich so, heute machen wir mal ein bisschen Fluggeschichte, Geschichte der zivilen Luftfahrt.
Ja, dann würde ich sagen, wir haben viel vor und dann fangen wir doch mal an. Und ja, ich würde sagen, nimm uns mal mit zurück. Ich glaube, wir gehen ganz schön weit zurück, wenn wir über die Anfänge der Luftfahrt sprechen.
Ja, also erstmal, ich möchte das Ganze eigentlich beginnen mit einer, ich sag mal, ja, die Quizfragen kommen später. Erstmal mit einer ganz allgemeinen Frage. Und zwar, Max, welches Bild hast du so vor Augen, wenn du so an die Anfänge der zivilen Luftfahrt denkst?
Enge Maschinen, so Propellermaschinen. Und es ist alles ein bisschen vornehmer, gehobener. Also einfach, weil sich natürlich auch nicht viele Menschen leisten konnten oder überhaupt in die Wahl hatten zu fliegen. Also alles mit ein bisschen mehr Eleganz, Charme. Also nicht so wie heute, wo Leute irgendwie so mit Jogginghosen in den Flieger einsteigen oder so. Also das gab's damals alles nicht.
Ja, das stimmt. Und man muss dazu sagen, Max, ein Ereignis hat ja unsere Freundschaft nachhaltig negativ beeinträchtigt, als ich dir erzählt habe, dass ich mal bei einem Flieger zurück nach Deutschland, da hatte ich Flipflops an.
Ja, das finde ich wirklich ein Frevel sondergleichen. Ich finde, das ist absolut, wer damit am Gate steht, dem sollte das Boarding verweigert werden, sag ich.
Ja. Also das geht wirklich gar nicht. Eine riesige Unverschämtheit.
Ja, wirklich. Weil ich sag mal, ich bin ja jemand, ich will dieses Fliegen schon noch zu was Besonderem machen. Es ist natürlich nicht mehr so, aber ich finde, man sollte dann zumindest selbst ein bisschen das hochleben lassen, wenn schon die Airlines es nicht machen.
Das stimmt. Ich habe es auch seitdem nicht wieder gemacht, Max. Und wenn ich es wieder machen würde, dann erwähne ich es nicht.
Nee, dann auf jeden Fall bitte nicht. Sonst rege ich mich wieder auf.
Ja. Genau. Da müssen wir da mal eine ganze Folge drüber machen. Aber man kann natürlich sagen, so das Bild, was du hast, stimmt auf jeden Fall. So mit Krawatte in den Flieger. Kann man schon so sagen, grundsätzlich stimmt das, aber wenn man ein bisschen tiefer einsteigt, dann zeigt sich so, das Bild an sich ist schon deutlich komplexer als das, was man vielleicht so direkt vor Augen hat. Und bevor wir jetzt nochmal richtig tief einsteigen, will ich dir erstmal so ein paar Quizfragen stellen.
Oh je.
Vielleicht kommt eine mal bei hier, wer wird Millionär oder so. Vielleicht tun wir hier noch was Gutes. Und zwar, was glaubst du, wann hat die motorisierte Luftfahrt ihr erstes Todesopfer gefordert?
Puh. Ja, da müsste ich jetzt wissen, wann das so losging mit der motorisierten Luftfahrt. Also wann auch immer das war, gleich danach. Also ich glaube, dass es am Anfang ziemlich viel passiert ist.
Ja, das stimmt. Also der erste tödliche oder quasi so richtig dokumentierte tödliche Unfall, das war tatsächlich 1908. Das ist über 100 Jahre her. Das war ein junger Offizier der US-Armee, Thomas E. Selfridge damals. Und der ist bei einer Vorführung eines neuen Flugzeugtypen. Damals kannst du dir vorstellen, das waren ja noch diese Doppeldecker, die man kaum heutzutage als Flugzeug erkennen würde.
Ja.
Und da ist der bei der Demonstration gestorben. Das war nämlich einer der Wright-Brüder, also die berühmten Gebrüder Wright, die Pioniere der motorisierten Luftfahrt. Die haben diesen Vorführflug gemacht. Einer der Brüder, Orville Wright, saß auch mit dem Flieger zusammen mit diesem jungen Offizier. Und ja, der Flieger ist abgestürzt, ein Kabel zerriss dort die Propeller des Flugzeugs, das Ding ist zu Boden gestürzt. Der Wright-Bruder überlebte, aber Thomas Selfridge schlug sich den Kopf an und erlag dann später seinen Verletzungen. Erstes dokumentiertes Opfer der motorisierten Luftfahrt. Kleiner Fun-Fact hier, dieses Model A, was dort vorgestellt wurde. Die meisten Exemplare davon wurden tatsächlich in Deutschland gebaut. Die Gebrüder Wright hatten dafür sogar die Flugmaschine Wright GmbH gegründet. Und das einzige originale Modell dieses Model A-Typs kann man heute im Deutschen Museum in München sehen.
Ah, wir haben mal wieder ein neues Ziel für einen weiteren Betriebsausflug.
Wir müssen wirklich diesen Reiseratgeber schreiben. Ne?
Ja, wirklich.
Und es geht aber noch weiter. Ab wann glaubst du denn, wurden so richtig systematisch die Hintergründe von Abstürzen untersucht?
Oh, das würde ich sagen, hat ein bisschen länger gedauert. Ab den 40er Jahren, also 1940, sowas um den Dreh, würde ich jetzt mal tippen.
Hätte ich tatsächlich auch gedacht. Es ist aber tatsächlich so, dass in den USA zum Beispiel 1928 ist der erste Report geschrieben, verfasst worden, der sich damit auseinandergesetzt hat, wie man systematisch Abstürze untersuchen kann, weil es damals zig verschiedene Organisationen gab, die sich solche Abstürze angeschaut haben. Und das war der Versuch, das einmal so richtig systematisch, organisiert anzugehen. Fand ich sehr, sehr spannend. Und diese Bemühungen 1928 haben dann letztendlich, wenn man das mal so wirklich sehr lang zieht, in den USA 1967 dann, also eigentlich auch 40 Jahre später, dazu geführt, dass das National Transportation Safety Board, die NTSB, organisiert wurde. Die haben wir auch immer mal wieder in unseren Fällen erwähnt. Also wenn ihr uns schon länger zuhört, dann kennt ihr diese Abkürzung auf jeden Fall. Und was ich aber auch spannend fand, das Luftfahrtbundesamt, das LBA, das ist tatsächlich schon 10 Jahre vorher gegründet worden, im Jahr 1954.
Das hätte ich auch nicht gedacht. Finde ich ganz interessant. Ja, apropos Zeit, wir sprechen jetzt über ganz viele Jahreszahlen. 1908, der erste tödliche Unfall. Über welchen Zeitraum reden wir eigentlich so allgemein, wenn wir jetzt hier über die Anfänge der Luftfahrt sprechen?
Ja, also wir sind ja tatsächlich jetzt wirklich sehr weit in die Zeit zurückgereist, bis über 100 Jahre nach 1908. Und ich fand es ganz interessant, sich das nochmal so klar zu machen, wie hat sich das Ganze eigentlich entwickelt. Und es ist so, dass auch damals zu der Zeit, also so Beginn des 20. Jahrhunderts, eher so ab den 1920er Jahren gab es, oder Ende der 10er, Anfang der 1920er, gab es schon Passagiere, die befördert wurden, aber nicht so, wie wir uns das heutzutage vorstellen. Es war häufig so, dass es eher so war, dass Passagiere eher so mitgeflogen sind. Und das Geld wurde vor allem mit dem Transport von Post damals gemacht, also Luftpost, und nicht mit dem Transport von Passagieren. Und die wenigen Passagiere, und das sind dann natürlich auch die Leute, die hier mit Krawatte und Abendkleid quasi aufgetaucht sind, die waren teilweise es muss unendlich unbequem gewesen sein. Teilweise waren die in offenen Cockpits dem Wetter und Wind ausgesetzt. Es war laut, anstrengend, ungemütlich, also best angezogen, eigentlich sich da das absolute Unglück angetan. Stell dir echt vor, ziehst hier deinen besten Anzug, deine Krawatte an, nur damit dir dann während des Flugs Regen ins Gesicht peitscht.
Ja, das stelle ich mir jetzt gar nicht so angenehm und luxuriös vor, wie das in meinem Kopf war. Also es ist jetzt gar nicht so angenehm eigentlich.
Ja, also es ging dann natürlich weiter. Das waren natürlich wirklich so die absoluten Anfänge. Und ich würde sagen, so eine erste Phase gab es dann so Ende der 1920er bis in die frühen 1940er hinein. Da wurde einfach so mehr und mehr geflogen. Also was ich spannend fand, zum Beispiel Statistiken aus den USA. 1929 wurden in den USA 6.000 Passagiere transportiert. 1934, also gerade mal 5 Jahre später, waren es schon 450.000. Und dann 1938 waren es schon 1,2 Millionen Passagiere, die befördert wurden.
Das ging richtig steil nach oben, die Zahlen der Fluggäste, ja. Wie, das waren jetzt Zahlen aus den USA. Hast du da was gefunden, eigentlich, wie das in Deutschland aussah?
Ja, also in Deutschland ging es auch schon recht früh los, 1917 schon. Also eigentlich fand ich total verrückt, eigentlich noch so mitten im Ersten Weltkrieg. Und da wurde nämlich die Deutsche Luftreederei, die DLR, gegründet. Und also 1919 zum Beispiel wurde der erste Luftpostdienst zwischen Berlin und Weimar eingerichtet. Das war vor allem parlamentarische Post. Da musste viel Post so schnell wie möglich zwischen Berlin und Weimar ausgetauscht werden. Und diese Deutsche Luftreederei, die hatte auch dann im gleichen Jahr ihre Zulassung sozusagen als erste Airline Deutschlands bekommen, die regelmäßigen Personenverkehr anbot. Die erste Strecke war Berlin-Hamburg, später dann Berlin-Warnemünde und dann kam noch Berlin-Hannover dazu, was ich fast ein bisschen überraschend fand, weil das ja jetzt nicht so wahnsinnige Strecken sind.
Total, da fliegt ja heute quasi, da fliegt ja nichts mehr. Wobei Berlin-Hannover bin ich mir jetzt nicht ganz, ich glaube nicht, da sollte nichts mehr fliegen, weil das ja alles Bahnstrecken sind, die super ausgebaut sind.
Genau. Also das fand ich auch überraschend. Und ja, im ersten Jahr der DLR wurden 3.500 Flüge absolviert, was ich immer noch recht viel fand.
Ja.
Sind ja, das sind irgendwie so etwa 10 Flüge am Tag. Aber wenn man das mal in den vergleicht mit heutzutage, 2019 zum Beispiel, da gab es etwa 250.000 Inlandsflüge.
Wow. Ja, krass.
Fand ich auch krass, war mir auch nicht so bewusst, aber da siehst du natürlich, das waren nochmal irgendwie ganz andere Verhältnisse. Und damals wurden, deswegen war es jetzt auch nicht so wahnsinnig bequem, siehst du 1919 direkt nach dem Ersten Weltkrieg, das heißt, es wurden zu Beginn vor allem umgebaute Militärflugzeuge benutzt, um Passagiere zu befördern.
Ja, auch das klingt jetzt wieder nicht so nach Luxus, wie ich mir das vorgestellt habe.
Ja, also man kann auch wirklich kaum aufhören zu betonen, wie ungemütlich das damals war. Die Flugzeuge hatten oft keine Druckkabinen, also das heißt, sie konnten nicht besonders hoch fliegen. Das bedeutet, sie waren im Grunde genommen den Elementen ausgesetzt. Bei einer niedrigeren Flughöhe wirst du ja viel eher durchgeschüttelt und so weiter, musst durch Wolken fliegen und so weiter und so fort. Und eine der schlimmsten Sachen, denke ich, war, oder muss die Lautstärke gewesen sein. Ich hatte da ein paar Zahlen gefunden, das ist die zu der Ford Tri-Motor. Das war ein relativ beliebter Flugzeugtyp damals in den 20ern und 30ern. Dieser Typ erreichte beim Starten eine Lautstärke von 120 Dezibel. Das ist lauter als die ersten Reihen bei einem Konzert, nah an der Schmerzgrenze und eigentlich schon laut genug, um langfristige Hörschäden auszulösen. Und was ich mir total lustig eigentlich vorstelle, ist, die Crew musste teilweise so Megafone benutzen, um mit den Passagieren zu kommunizieren.
Ja. Ich stelle mir gerade die Frage irgendwie beim so, bist du Chicken oder Pasta mit durch so Megafone vor?
Stell dir mal einen Ryanair-Flug vor und die haben alle hier so ein Megafon dabei, um mit dir reden zu können.
Um die Lose dann zu verkaufen. Bringe Wein ja nicht noch auf Ideen. Ne?
Oh, das kommt noch. Vielleicht kann man da so ein bisschen Schallisolierung sparen oder sowas.
Ja.
Und ein Flugzeug von diesem Typ Ford Trimotor war dann zum Beispiel auch 1929 in dem zur damaligen Zeit tödlichsten Unfall verwickelt. Da ist eine Maschine von dem Typ, der Colonial Western Airways, ist in Newark, New Jersey, ist ja immer noch ein sehr großer Flughafen direkt neben New York, abgehoben. Direkt nach dem Start versagten beide Motoren. Die Maschine stürzte dann direkt wieder zu Boden in einen Güterzug hinein und 14 der 15 Menschen an Bord starben direkt. So, da sprechen wir gleich später noch drüber. Es gab recht viele von solchen Fällen, also wo teilweise auch Flugzeuge einfach aufgehört haben zu funktionieren. Und trotzdem war damals Fliegen auch tatsächlich noch wahnsinnig teuer. Und dementsprechend auch vor allem genutzt von eher wohlhabenden Menschen oder auch Geschäftsleuten, weil das so die einzigen waren, die sich das Fliegen leisten konnten. Und daher kommt tatsächlich auch so das Bild von den Leuten im Anzug mit Krawatte und so weiter, mit Hut, weil die sonst auch so im Leben herumgelaufen sind, denke ich.
Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, das Publikum hatte Geld, weil nicht jeder konnte sich das leisten. Es war gut angezogen, es hatte schon was von Luxus, aber es war eigentlich wahnsinnig unbequem und es war durchaus auch gefährlich, wenn man so sich so die Anfänge anschaut. Ja, wann wurde denn aus diesem elitären Publikum so etwas wie, ja, so ein bisschen Mainstream oder dass auch breitere Teile der Gesellschaft sich Fliegen leisten konnten? Wann ging das so los?
Ja, also da muss man sich wirklich die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich anschauen. Also das ist der Zeitraum, in dem Fliegen im Grunde genommen Mainstream wurde. Also man muss sich ja auch vorstellen, während des Zweiten Weltkriegs gab es wahnsinnig viele technologische Vorsprünge im Bereich der Luftfahrt. Natürlich während des Krieges vor allem im militärischen Bereich, aber auch, dass zum Beispiel insbesondere die USA während des Zweiten Weltkriegs einfach, muss man so sagen, wirklich einfach gelernt haben, wie man in Serie, in großen Mengen Flugzeuge einfach baut und wie man das eben richtig macht. Also da gab's, es wurde sehr viel gelernt, es gab viele Vorsprünge und diese konnten jetzt, da natürlich glücklicherweise der Krieg zu Ende war, konnten jetzt in der zivilen Luftfahrt für zivile Zwecke eingesetzt werden. Und deswegen schauen wir jetzt auch in den nächsten Minuten vor allem diese Zeit an, so die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn hier hat das, was wir heutzutage als moderne Luftfahrt wahrnehmen, im Grunde genommen begonnen. Die Flugzeuge wurden immer besser, die Tickets wurden günstiger und immer mehr Menschen begannen zu fliegen.
Jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg mit diesem Wissen auch aus dem Krieg, wie man Flugzeuge baut, wurden die Flugzeuge dadurch auch sicherer?
Ja, aber wenn man es insbesondere mit heute vergleicht, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Damals war die Sicherheit so viel schlechter als jetzt, man kann es sich kaum vorstellen. Und es gibt auch einige interessante Unglücke, ich sage mal interessant, aus der Zeit, die einem ja etwas über diese Zeit auch sagen und auch zeigen, wie sich das Ganze entwickelt hat dann in den nächsten Jahren.
Und du hast ja ein paar Fälle aus genau dieser Zeit gefunden, die wir jetzt in dieser Folge uns auch genauer anschauen wollen. Was für einen Fall hast du als erstes entdeckt?
Also der erste Fall, der eine sehr große Rolle spielt in der Geschichte in dieser Zeit, ist auf jeden Fall der Flugunfall von Lando. Das ist ein kleiner Ort in Wales in der Nähe von Cardiff. Und bei dem Unglück, das war am 12. März 1950, da verloren 80 Menschen ihr Leben bei dem Absturz. Nur 3 Menschen haben das Unglück überlebt. Und das war zu dem Zeitpunkt wirklich das schwerste Unglück der zivilen Luftfahrt. Also dementsprechend, es gab die Aufmerksamkeit und es war fast wie so ein Weckruf auch nochmal ein bisschen, was dort eigentlich für Katastrophen passieren können. Die Maschine, das war eine Tudor Mark V, das war eine 4-motorige Propellermaschine, die 1945 ihren Erstflug hatte und die war gechartert worden um Rugby-Fans. Da musste ich übrigens an den Fall in Argentinien denken und die sollte nämlich Rugby-Fans von Wales nach Irland und zurückbringen. Und ja, dieser Unglücksflug, da befand sich die Maschine gerade auf dem Rückweg von Dublin nach Lando in Wales.
Und was ist dann passiert?
Ja, also das Unglück ist beim Landeanflug passiert. Die Maschine ist laut Augenzeugen mit ausgefahrenem Fahrgestell viel zu niedrig angeflogen. Der Pilot versucht das zu korrigieren, zieht die Maschine wieder hoch mit hoher Geschwindigkeit, verliert dann aber etwas die Kontrolle, als die Maschine wieder hochgeht. Es kommt zu einem Strömungsabriss und dadurch stürzt die Maschine dann etwa aus 100 Metern Höhe einfach zu Boden. Ein Großteil der Passagiere und Crew waren dann direkt tot bei dem Aufprall. Es gab allerdings tatsächlich 2 Passagiere, die komplett unverletzt aus eigener Kraft die Maschine verlassen konnten. Bei denen war es so, dass ihre Sitzposition im hinteren Teil des Flugzeugs ihnen wohl das Leben gerettet hat.
Hat man rausgefunden, warum das passiert ist? Also warum war diese Maschine viel zu niedrig und ja, wie kam es dann zu diesem Strömungsabriss? Hast du da was gefunden über die Ursache?
Ja, ganz spannend. Und zwar ist es so, dass bei den Untersuchungen wurde als primäre Ursache wurde die fehlerhafte Beladung des Flugzeugs ausgemacht. Also es war wohl so, dass das Flugzeug einmal sowieso hoffnungslos überladen war Und gleichzeitig war das Gepäck auch noch so im hinteren Teil der Maschine verstaut, dass es den Mittelpunkt oder den Schwerpunkt der Maschine negativ beeinflusst hat und dementsprechend auch die Manövrierfähigkeit beeinträchtigt hat. Und es ist noch so ein sekundärer Faktor, der Pilot war erst 25, hatte sehr wenig Erfahrung mit der Maschine. Es war auch so, dass dieser Flugzeugtyp, diese Avroturo, bereits vorher in mehrere Unfälle verwickelt war und bereits vorher insgesamt 54 Todesopfer gefordert hatte in verschiedenen Unfällen. Also eine Mischung aus Flugzeugtyp, falscher Beladung und unerfahrenen Piloten. Und ich finde, da merkst du fast schon ein bisschen schwer vorstellbar, dass das heutzutage noch so passieren würde.
Ja, gerade auch das Thema Beladung ist ja so eine total durchdachte und überwachte Sache bei Flugzeugen, genau. Das läuft ja auch über Computer und es wird ja, also man weiß ja immer, wie schwer welcher Teil des Fliegers ist und so weiter. Also da, diese Ursache kann man, glaube ich, absolut ausschließen bei so ziemlich jedem Flugzeugunglück in der heutigen modernen Zeit. Aber klar, das war damals ja noch eine komplett andere Zeit und ja, tragisch auf jeden Fall, dass man auch das wahrscheinlich am Ende dieses Unglück genutzt hat, um diesen ganzen Prozess des Beladens von Flugzeugen sich genauer anzuschauen und dort auch Regeln einzuführen.
Ja, und das war ja eben so einer von mehreren Unfällen auf jeden Fall, die es dort gab. Weitere wichtige Unfälle, also wirklich wichtige in dem Sinne, in der Geschichte, sagen wir mal, der Sicherheitsvorkehrung, waren dann eben noch die Grand Canyon-Kollision, das war 1956, und der Zusammenstoß über Brooklyn im Jahr 1960. Und ich finde es fast ein bisschen schade, dass wir die so zusammen durchgehen. Also wenn ihr gerade zuhört und sagt, boah, über den einen der Fälle möchte ich gerne mehr wissen, dann schreibt uns, dann nehmen wir uns den vielleicht nochmal in einer separaten Folge vor und schauen uns dann jedes Detail an.
Jetzt für diese Folge eine kleine Zusammenfassung der Fälle. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen zu diesen beiden Unglücken.
Ja, also lass uns mit dem ersten Fall beginnen. Das ist die Kollision über dem Grand Canyon. Das war am 30. Juni 1956. An dem Tag verloren 128 Menschen ihr Leben. Und zwar sind dort zwei Flugzeuge über dem Grand Canyon kollidiert. Eine DC-7 der United Airlines und eine Lockheed LC-49 der Transworld Airlines. Die waren beide vorher in Los Angeles gestartet, sogar relativ kurz hintereinander. Eine der Maschinen war auf dem Weg nach Chicago, die andere nach Kansas City. Und dann sind sie über dem Grand Canyon kollidiert. Und was war passiert? Und das ist einer der wichtigsten Faktoren her. Dieser ganze Bereich dort um den Grand Canyon, dort gab es keine Luftaufsicht oder Luftraumüberwachung. Also was wir heute so als ATC kennen, hier der Air Traffic Controller und so, das gab es für diesen Bereich einfach nicht. In Flugzeugnähe, in Flughafennähe und so weiter natürlich schon, aber nicht dort. Was das bedeutet, dass die Piloten selbst darauf achten müssen, dass es nicht zu diesen Kollisionen kommt. Das Prinzip hieß See and Be Seen, also die Piloten waren auf sich gestellt, wenn es darum ging, sich aufmerksam zu machen, aber auch zu schauen, dass sie mit nichts kollidieren. Und in dieser Situation war es jetzt so, die Maschinen erreichen den Grand Canyon beide. Es muss sehr stark bewölkt gewesen sein. Es wird vermutet, dass beide Maschinen sozusagen auf gegenüberliegenden Seiten der gleichen Wolke geflogen sind. Und dann kommt es zur Kollision. Die Piloten dieser DC-7 hatten das andere Flugzeug wohl noch gesehen, probierten Ausweichmanöver einzuleiten, sind so quasi so seitlich nach unten weg. Das führte dann aber einfach dazu, dass der linke Flügel der Maschine am Rumpf und am Seitenleitwerk der anderen Maschine quasi entlang kratzte, dieses Aufriss. Dadurch hat die andere Maschine, die Lockheed, ihr hinteres Leitwerk verloren. Die Lockheed verliert dadurch direkt die Kontrolle und plumpst quasi einfach zu Boden direkt. Und die DC-7, die noch probiert hatte auszuweichen, da war der linke Flügel so stark zerstört worden bei diesem Manöver, dass die quasi nicht mehr manövrierfähig war und dann so eine Spirale, eine rapide Spirale Richtung Boden begonnen hat und dann dort auf eine Klippe flog, kollidierte. Und es gab keine Überlebenden in beiden Fällen, also auch eine wahnsinnig tragische Geschichte.
Konnte man Konsequenzen aus diesem tragischen Unglück irgendwie ziehen?
Ja, auf jeden Fall. Also der Fall hat damals natürlich eine riesen Aufmerksamkeit bekommen. 128 Opfer, schwerwiegendster Unfall der US-Fluggeschichte, aber natürlich auch diese weltweite Aufmerksamkeit, weil eben Fliegen auch noch so relativ neu war. Wir erinnern uns, ne, gerade in den 50ern gingen die Passagierzahlen massiv nach oben. Das heißt, viele Leute hatten Interesse daran, haben sich überlegt, fliege ich vielleicht zum ersten Mal? Dementsprechend kann man sich vorstellen, so da hatten Leute ein Rieseninteresse dran. Und als Teil dieses Falls ist den Leuten auch klar geworden in der Öffentlichkeit, wie schlecht es um diese Luftsicherheit eigentlich besteht. Im Grunde genommen hatte sich diese Luftraumüberwachung seit den 1930ern kaum verbessert und es gab auch keine Bestrebungen, sie besser zu machen. Und solche Kollisionen und Fasszusammenstöße waren sogar fast relativ häufig in der Zeit, was ich echt beeindruckend fand, im negativen Sinne natürlich, dass das damals so relativ lange hingenommen wurde, bis es mal zu einer richtig großen Katastrophe kam. Und es gab viele Probleme mit der Luftsicherheit. Also zum Beispiel in den USA war es so, die waren zivil und militärisch aufgeteilt, die nicht miteinander richtig kommuniziert haben. Deswegen gab es auch zum Beispiel kurze Zeit später eine Kollision zwischen einer Passagiermaschine und einem Militärjet, ganz in der Nähe, dort in Nevada. Und letztendlich wurde aber der Druck durch die Öffentlichkeit so groß, dass einige Sachen passiert sind. Unter anderem, und das ist eine wichtigste Entwicklung, 1958, also 2 Jahre nach dem Unglück, wurde die FAA gegründet. Wer unsere Folgen kennt, der wird diese Abkürzung auch schon häufig gehört haben. Die Federal Aviation Agency hieß sie damals, heute heißt sie die Federal Aviation Administration. Und damit begann es überhaupt, dass es jetzt eine zentrale Organisation oder Behörde gibt, die die komplette Kontrolle über den Luftraum hat und sich diese, die kann jetzt Regeln definieren, die kann sich Unfälle anschauen und so weiter und so fort. Und dadurch führt es auch erstmal dazu, dass diese Unfälle weniger wurden.
Falls ihr mehr über die FAA wissen wollt, wir beleuchten das auch ziemlich ausführlich in unserem Boeing-Mehrteiler. Wir haben mal 3 Folgen gemacht zum Thema Boeing und dort gehen wir auch sehr auf die FAA ein. Also falls ihr die Folgen noch nicht gehört habt, dann können wir sie euch auf jeden Fall ans Herz legen. Zurück, sehr früh zurück zu dem Beginn der Luftfahrt. Du hast ja noch einen anderen Unfall erwähnt, und zwar 1960 der Zusammenstoß über Brooklyn als anderes interessantes, großes Unglück dieser Zeit. Was ist da passiert?
Ja, das ist auch ein wirklich krasser Fall. Und was dort passiert war, war, ich hatte ja schon gerade erwähnt, solche Zusammenstöße, Beinahe-Zusammenstöße waren relativ normal fast schon in der Zeit. Und wenn die FAA 1958 gegründet wurde, hatte die ja natürlich jetzt nicht direkt quasi die volle Kontrolle. Und bei diesem Fall, da sind am 16. Dezember 1960 2 Passagierflugzeuge direkt über New York, vor allem über Brooklyn, kollidiert. Dabei sind 134 Menschen gestorben und hat damit dieses Grand Canyon-Unglück als das schwerwiegendste Luftunglück der USA zumindest abgelöst. Es waren auch, was ich besonders tragisch fand, einige der Opfer waren gar keine Passagiere, sondern am Boden. Also es war mitten im Dezember. 2 Menschen am Boden, die Weihnachtsbäume verkauft haben, sind dabei zum Beispiel ums Leben gekommen. Ein Angestellter der Stadtreinigung. Und es gab, das fand ich also echt abgefahrene Geschichte, es gab genau einen Überlebenden, und zwar einen 11-jährigen Jungen. Der wurde nämlich in den Schnee geworfen und hat so quasi diesen Absturz überlebt. Er ist dann leider aber am nächsten Tag seinen Verletzungen erlegen. Und du musst dir vorstellen, um dir mal so klar zu machen, wie krass dieser Absturz war damals oder wie krass diese Kollision auch wahrgenommen wurde. Dieser Unfall, es hat wirklich direkt über Brooklyn stattgefunden. Da sind Trümmerteile, Körper über der Stadt verteilt worden. Eines der zertrümmerten Absturzflugzeuge, das ist auf der 7th Avenue zum Erliegen gekommen. Das ist so die Haupteinkaufsstraße da in Brooklyn von dem Stadtteil Park Slope. Das ist so ein bisschen, als würde ja mitten über Berlin eine Flugzeugkollision stattfinden und eines der Flugzeuge würde quasi mitten auf dem Kudamm zum Stehen kommen. Also es ist schon richtig, richtig krass. 10 Gebäude am Boden wurden zerstört. Es gab Explosionen, Feuer sind ausgebrochen, Fenster sind zerborsten im größeren Radius. Also insgesamt eine riesige Katastrophe.
Ich finde, das klingt total apokalyptisch, diese Vorstellung, dass so ein Flugzeug in dieses wahnsinnig dicht besiedelte New York fällt, so einfach so auf Straßen und Häuser.
Ja.
Also, ja, krasse Sache. Warum ist dieser Unfall so wichtig für den Verlauf, wie sich so die Luftfahrt entwickelt hat oder die Sicherheit entwickelt hat?
Ja, also der Unfall war besonders wichtig, weil das im Grunde genommen der erste Unfall war, wo eine Blackbox bzw. der Flugschreiber genutzt wurde, um zu verstehen, wie es zu dieser Kollision kommen konnte. Für uns eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit heutzutage. Damals war es aber wirklich etwas Neues in dem Sinne. Und es war nämlich auch eine schwierige Situation damals, denn die hatten erstmal keine Ahnung, wie das passieren konnte. Denn beide Flugzeuge hätten überhaupt nicht in die Nähe der jeweils anderen Maschine kommen dürfen. Es gibt da ein Zitat von einem, der das damals analysiert hatte und im Grunde genommen gesagt hat, wir wussten nur, dass zwei Flugzeuge 11 Meilen voneinander entfernt kollidiert sind. Also die hatten erst überhaupt keine Ahnung, was genau passiert ist. Und hier kommt auch schon die frisch gegründete FAA zum Einsatz und diese analysierte den Flugschreiber. Die Flugschreiber selbst waren auch erst seit 1957 verpflichtend. Und was sie auf dem Flugschreiber eben hatten, das waren Flughöhe, Geschwindigkeit, Richtung, also sehr exakte Daten darüber, wie die Flugzeuge geflogen sind. Und zusammen mit Aufnahmen der Kommunikation zwischen den Piloten und der Luftsicherheit haben sie dann auch die Ursache herausgefunden. Denn es war nämlich so, dass einer der Flüge wirklich 12 Meilen, also so, ja, ich sag mal so 18 Kilometer vom Kurs abgekommen ist, wegen Problemen mit dem Navigationsradio. Das sollte beim Navigieren im schlechten Wetter helfen und dementsprechend dann auf einmal quasi über New York gelandet ist, obwohl dieser eine Flieger wirklich überhaupt nicht in die Nähe kommen sollte. Und dementsprechend hatten sie dann ihre Unfallursache. Einer der Flieger war vom Kurs abgekommen, es war schlechtes Wetter und dementsprechend sind beide kollidiert. Und sie konnten dann dementsprechend auch direkt Regeln entwickeln, die sich davon ableiten ließen. Also zum Beispiel, das Problem war dieses kaputte Navigationsradio und danach gab es eine Regel, kaputtes Equipment muss direkt der Luftsicherung gemeldet werden. Für uns, ich denke heutzutage auch, absolut selbstverständlich, dass sowas passiert. Damals mussten dafür Regeln entwickelt werden oder eben auch, dass es zum Beispiel eine neue Höchstgeschwindigkeit für Flugzeuge gab, weil eine der Maschinen auch deutlich zu schnell war und danach mussten Flugzeuge eine gewisse Maximalgeschwindigkeit einhalten in einem bestimmten Umkreis um Flughäfen herum.
Ich finde es total spannend, weil wie du sagst, es ist so komplett normal und man hinterfragt das gar nicht, weil man geht davon aus, dass es diese Regeln gibt und dass kaputte Teile getauscht werden und so weiter. Aber dass sich so in der Luftfahrt, dass sich so über die Jahre so nach und nach und leider auch ja mit jedem Unglück sich erst mühsam erarbeitet werden musste, das finde ich ganz interessant, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben jetzt gerade gesprochen über diese beiden Unfälle aus den USA. Wie sah es eigentlich in Deutschland aus, so beim Thema Unfälle? Ist da was Größeres passiert, was Schwerwiegendes?
Ja, also es gab auch einige schwerwiegende Unfälle in Deutschland. Die hatten nicht, zumindest nichts, was ich recherchieren konnte, einen großen Einfluss darauf, wie Unfälle behandelt werden. Danach, da merkt man dann einfach doch nochmal, dass gerade auch so in diesen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg einfach die USA so, ja, das wichtigste Land für den Flugverkehr einfach war, was auch eben Fortschritte, sei es technologisch oder methodisch angeht. Aber in den 50ern sah es ähnlich aus in Deutschland. Also es gab zum Beispiel 1952 einen Unfall, da ist eine Maschine nordöstlich vom Frankfurter Flughafen abgestürzt. Ursache konnte nie ermittelt werden. Ein Jahr später, da verloren wieder 44 Menschen ihr Leben. So am 14. Oktober, da ist eine Convair, ein damaliger beliebter Flugzeugtyp, der war auf dem Weg von Frankfurt nach Brüssel. Die Maschine ist kurz nach dem Start abgestürzt. Die ist quasi gestartet und danach ließ auf einmal plötzlich die Motorleistung nach. Es kommt zum Strömungsabriss und die Maschine stürzt, ja, in ein Waldstück nordwestlich vom Frankfurter Flughafen. Hier gab es natürlich auch Ermittlungen, aber es konnte nie, ähnlich wie beim ersten Fall, so richtig vollständig konnte es nie geklärt werden. Es wird vermutet, dass es dort ein Problem mit den Zündkerzen gab, deswegen Probleme mit den Motoren. Es konnte aber auch nie letztendlich geklärt werden, weil es Probleme oder weil es einfach eine mangelnde Dokumentation der Wartungsarbeiten gab. Es war nicht hundertprozentig klar, waren es jetzt diese Zündkerzen, wie waren die Zündkerzen gewartet worden und so weiter und so fort. Was ich spannend fand, weil wir haben ja immer wieder so Fälle, wo Unglücke auf Probleme mit der Wartung einfach zurückgehen.
Das stimmt, ja. Jetzt haben wir oder hast du drei Fälle rausgesucht, so beispielhaft für diese Zeit, für den Beginn der Luftfahrt. Was verbindet so all diese Fälle? Du hast sie dir im Detail angeschaut. Hast du da irgendwie so eine Gemeinsamkeit gefunden?
Ja, also für mich war es auf jeden Fall, das war so meine große Einsicht, dass wirklich viele Sachen, die wir für heute für absolut selbstverständlich halten, damals einfach nicht existiert haben oder an die hat niemand gedacht. Also wenn wir uns den Grand Canyon-Fall anschauen, dass es Gebiete gibt, in denen es keine Luftsicherheit gibt, wo Piloten völlig auf sich gestellt sind. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwie noch so in sehr entfernten Ecken der Welt gibt heutzutage, aber nicht, wenn du dich irgendwo in Europa zum Beispiel in den Flieger setzt. Völlig unvorstellbar. Auch was zum Beispiel so Schulungen und Personal und so weiter angeht. Also dieser Lando-Fall mit dem 25-jährigen Piloten, der eigentlich viel zu unerfahren war. Oder aber eben auch Flugschreiber. Das ist ja auch, wir sind ja schon durch so viele Fälle durchgegangen, die nur aufgeklärt werden konnten wegen des Flugschreibers. Wenn man sich Tag klar macht, in den USA sind die erst ab 1957 zur Pflicht geworden. 1960 war erst der erste Fall, in dem Flugschreiber so wirklich benutzt wurde, um zu verstehen, wie es zu dem Unglück kam. Oder auch bei diesen Fällen in Deutschland, wo im Grunde genommen die Ermittlungen damit geendet sind, wir wissen es nicht so genau. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so. Also es ist vielleicht nur in ganz wenigen Fällen, ne, wenn wir jetzt an Malaysia Airlines oder sowas denken, es ist jetzt nicht, was überhaupt nicht mehr passiert. Aber wenn heutzutage ein Flugzeug abstürzt oder es ein Unglück gibt, dann hat man ja in der Regel in sehr kurzer Zeit eigentlich eine Ahnung, warum es passiert ist und wie es dazu kommen konnte.
Das stimmt, das liegt ja auch daran, dass alles so technisch ist. Also man kann ja jede Daten und Werte und alles, was Sensoren irgendwie ermittelt haben, ja sofort auch auswerten und analysieren und hat dann, wie du sagst, recht schnell auch schon so eine, zumindest schon mal eine Vermutung, in welche Richtung die Ursache geht. Und ja, dass man damals sagt so, okay, wir wissen es gar nicht, keine Ahnung, und damit hat sich's dann irgendwie, weil man keine Möglichkeit mehr hat, finde ich, ja, ganz komisch. Aber ja, na klar, andere Zeit. Also komplett anders.
Gruselige Vorstellung. Also wenn du dir jetzt vorstellst, es ist jetzt 1955, sagen wir mal, und du steigst in eine Maschine ein, die hat keinen Flugschreiber, der Pilot ist nicht richtig geschult worden, es gibt keine Dokumentation der Wartung. Und so weiter und so fort. Du fliegst durch ein Gebiet, wo es keine Luftsicherheit gibt. Das, ich glaube, ich weiß nicht, ob das heutzutage noch irgendjemand so machen würde.
Nee, ich glaube auch nicht, ja. Also ja. Echt, wie du sagst, total gruselige Vorstellung, ja.
Ja, und das ist halt auch, und das finde ich, deswegen fand ich das so spannend, auch deswegen auch echt viel Freude daran gehabt, diese Folge zu recherchieren, weil das fand ich immer so das Verrückte. So, wir haben dieses Bild, die goldene Zeit des Fliegens mit Anzug und Krawatte im Flieger. Aber gleichzeitig, so wenn man mal so ein bisschen so unter der Oberfläche kratzt, würde ich sagen, dann kommt das dann eben heraus mit dem. Es war recht unbequem und es war vor allem sehr, sehr unsicher. Und wir haben jetzt uns die Fälle so bis 1960 angeschaut. Und eigentlich ist es auch erst so richtig in den späten 60ern, Anfang der 70ern so deutlich sicherer geworden bis heutzutage. Ich habe auch noch so eine beruhigende Statistik zum Abschluss. Ich hoffe, dass diese Folge insgesamt beruhigend ist, weil wir hier so viel darüber reden, was alles besser geworden
das
ist.
Das stimmt,
seitdem.
Ja.
Aber eine beruhigende Statistik quasi noch zum Abschluss. Todesfälle pro Millionen Flugpassagiere.
Ja.
Und zwar, ich habe leider keine Zahlen gefunden vor 1970, aber 1970 gab es 4,77 Todesfälle pro Million Flugpassagiere. 2019 liegen wir bei 0,06.
Wow.
Das heißt, das ist wirklich ein Faktor 80. Also 1970 sozusagen 80 mal so viel, was ich eine krasse Zahl finde.
Voll, ja. Also auch das ist auf jeden Fall hoffentlich auch für euch eine sehr beruhigende Zahl, wenn ihr das nächste Mal in den Flieger steigt. Und damit wir die Folge jetzt nicht so beenden mit Unglücken und Todesfällen, habe ich noch einen Reisetipp, ganz besonders für dich, Hans, aber auch für alle anderen, die sich dafür interessieren. Und zwar, wenn du und ihr mal diese Zeit der Luftfahrt, diesen Beginn der Luftfahrt, über den wir jetzt gesprochen haben in dieser Folge, mal so ein bisschen erleben wollt. Es gibt in New York am John F. Kennedy Flughafen das ehemalige Terminal der TWA Airlines, diese Trans World Airlines, die du auch kurz erwähnt hast heute. Deshalb ist mir das wieder eingefallen. Ja. Und dieses Terminal wurde umgebaut zu einem Hotel. Und man hat das Ganze, also ist natürlich ein bisschen Show dabei, klar, aber man hat versucht, so das alles hochleben zu lassen. Also teilweise tragen Hotelangestellte die alte TWA-Uniform. Es gibt diese alte Anzeigetafel, die Bar und Teppich und Einrichtung ist so ein bisschen 50er, 60er Jahre Stil. Man schaut direkt aufs Rollfeld, also das ist wirklich super schön. Es gibt oben am Dach auch einen Pool und man kann quasi im Pool sein und im Hintergrund sind die Flugzeuge. Es ist wirklich cool. Es ist New York, deshalb ist es per se teuer, wie alle Hotelzimmer in New York irgendwie ein bisschen teurer sind. Aber es geht sogar. Also es ist nicht übertrieben teuer, muss man sagen. Zumindest war es damals noch nicht so. Und ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Es ist eine sehr coole Erfahrung, wenn man damals so ein bisschen eintauchen will in dieses eben frühe Fliegen. Es ist natürlich wie fast alles in den USA so ein bisschen Show- und Freizeitparkmäßig gemacht. Aber ihr könnt das mal googeln, macht mal Google-Bildersuche, es ist wirklich cool.
Ah, cool. Max, wir müssen diesen Reiseführerschein.
Ja, wirklich.
Reisen mit Max und Hans.
Ja, richtige Zeit, richtiger Ort, ja.
Stimmt, ja.
Genau.
Ich hoffe, dass ich auch deine Aufmerksamkeit halten konnte bei dieser kleinen Geschichtsstunde.
Auf jeden Fall.
Mir hat die Recherche und die Folge auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, wenn ihr wollt, so einen der Fälle mal nochmal so richtig detailliert vornehmen, schreibt uns auf jeden Fall. Wir lesen alle Nachrichten, die ihr uns auf Instagram und auch anderswo schreibt.
Genau, katastrophen.podcast ist unser Insta-Account und wie Hans schon gesagt hat, wir freuen uns über jede Nachricht und wir freuen uns auch auf eine neue Folge dann in der kommenden Woche und wir freuen uns auch, wenn ihr wieder zuhört.
Und damit würde ich sagen, bis dahin.
Bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.